Deutschlandfunk, Sonntagsspaziergang.
Himmlischer König, hörten wir gerade, Tröster, Geist der Wahrheit. Himmlischer König ist der Beginn eines Grundgebetes der orthodoxen Kirche. Dieses Gebet ist eine Anrufung des Heiligen Geistes, mit der in der orthodoxen Kirche alle Gebete und nahezu alle Gottesdienste eingeleitet werden. Nächste Woche Pfingsten in der Orthodoxie. Wir feiern dieses Wochenende schon Pfingsten. Herzlich willkommen zu unserem Pfingsten-Sonntagsspaziergang. Andrea Stopp ist am Mikrofon und wir haben gleich etwas ganz Besonderes mit Ihnen vor. Wir fahren mit einem nostalgischen Zug einer Eisenbahn über die Südbahnstrecke, also von Wien in die Nähe von Triest. Damals war es ja so, 1854, da rückte die Adria so gesehen näher an Wien heran. Daraus entwickelte sich eine Art Fernbeziehung der österreichischen Hauptstadt zur warmen Adriaküste, deren Zauber auch die Kaiser seiner Zeit nicht zu widerstehen vermochten. Dieses gleich. Wie gesagt, wir starten in Wien. Ziel ist dann Opatia an der Adria. Der letzte Kaiser wird besungen von der Gruppe Wiener Blut. Nochmals willkommen zum Sonntagsspaziergang.
Du bist keine Stadt, eigentlich bist du ein Museum. Dein Ruf ereilt dir nach und nicht voraus. Du hast die Flexibilität von meinem Fließbandgerät und manchmal hält man das ja eigentlich kaum aus. Aber mir geht's da so wie jedem echten Wiener. Und mit den Jahren lernt man vieles zu verzeihen. Wenn in der U-Bahn einer lauthals in sein Handy schimpft, dann weiß ich, ja, hier bin ich daheim. Wien, Wien, nur du allein darfst zu mir so goschert und grantig sein, weil du bist jedem guten Ratschlag stets erhaben. Deine Arroganz ist nüchtern selten zu ertragen. Und trotzdem bist du mir ein echter Freund und ich zieh vor dir meinen Hut. Weil du bist vollkommen out, aber du stehst dazu. Ja, wie der letzte Kaiser bist du.
Geht den Wienern einmal blöder, weiß der Treibstoff aus, wären's rabiat, denn ohne Wein trocknet man aus. Dort beim Wirten zum Faschierten brennt ein Lamperl, geh mal rein. Wann er zusperrt, sind wir bös und gehen nach Haus.
Ständig leichte Unzufriedenheit, weil uns der Alltag nimmer gefreut. Wir nehmen uns die Zeit zum Ranzen.
Der Grund dafür erschließt sich nicht, weil diese Stadt doch für sich spricht. Sie ist eh so leer, und hier komm, geh mal tanzen.
Wien, Wien, nur du allein darfst zu mir so goschert und grantig sein, weil du bist jeden guten Ratschlag stets erhaben. Deine Arroganz ist nüchtern selten zu ertragen. Und trotzdem bist du mir ein echter Freund und ich zieh vor dir meinen Hut. Weil du bist vollkommen out, aber du stehst dazu. Ja, Wien, der letzte Kaiser bist du. Bis zu dem Tag, an dem deine Fiaker nimmer fahren und die Geigen nimmer Walzer spielen zum nächsten Jahr. Bis das der letzte Würstler schließt und ein Kebabstandl wird und sich der Sacker für dein Kackerflächendeck Schrecken etablier, weil ich dich kenn, weiß ich, das erleb ich nimmer. Weil es ist quasi für immer. Wien, nur du allein darfst zu mir so goschert und grantig sein, weil du bist jedem guten Ratschlag stets erhaben. Deine Arroganz ist nüchtern selten zu ertragen, und trotzdem bist du mir ein echter Freund, und ich zieh vor dir meinen Hut, weil du bist zwar ständig psoffen, aber stehst dazu. Ja, Wien, der letzte Kaiser bist du. Oh, Wien, der letzte Kaiser bist du.
Wiener Blond, nicht Wiener Blut, heißen Sänger und Sängerin. Ja, nun eine Luxusfahrt auf Schienen, eine Bahnfahrt wie zu Kaisers Zeiten. Wir wollen einmal den Geist jener glanzvollen Epoche nacherleben. Es gab einen Hofzug, Baujahr 1891, des österreichischen Kaisers Franz Josef I. Von dem gibt es aber nur noch einen einzigen Waggon, der steht im Technischen Museum in Prag. Die restlichen Waggons haben die beiden Weltkriege nicht überstanden. Aber nach alten Bauplänen hat ein Bahnliebhaber angefangen, die Waggons von damals nachbauen zu lassen, in derselben tschechischen Fabrik, die im 19. Jahrhundert den Kaiserzug Österreich-Ungarns gebaut hatte. Und 1992 war der erste Waggon dann fertig. Inzwischen sind es 6. Und mit diesem können wir jetzt fahren, mit dem Majestic. Warum fuhr seinerzeit der Kaiser überhaupt ans Meer? Es hatten damals die Mediziner die Heilwirkung des maritimen Klimas entdeckt und priesen Spaziergänge im Meeresaerosol und Thalassotherapien. Das gab es also damals schon. Man sprach sogar vom blauen Gold. Und das war so wertvoll, dass sogar der Kaiser eben dort kurte, sodass Abbazia zum normal noblen K&K-Kurort avancierte. Die gesamte Monarchie fand sich dann dort ein und im Gefolge natürlich auch die Adligen aus ganz Europa, die alle zur Kur an die österreichische Riviera fuhren. Das Städtchen wuchs, bekam eine Straßenbahn, Kaffeehäuser, feine Hotels und sogar frisch die Sachertorte wurde serviert. Der örtliche Verschönerungsverein kümmerte sich um die Verschönerung eben der Kaiserpromenade. Sie wurde 1911 fertig, 12 Kilometer lang. Und die Leute von Adel und Reichtum bauten dort auch ihre Villen. Heute, also über 100 Jahre später, sind viele der Häuser mit ihren verspielten Architekturen aus Monarchiezeiten noch da oder wieder da, renoviert. Manche in Hotels umgewandelt, wie das alte Kvarna Hotel, wo die feine Gesellschaft Walzer tanzte und das erweiterte Neptun. Den letzten kaiserlichen Besuch gab es übrigens 2007 mit Otto von Habsburg, dem Sohn von Kaiser Franz Josef. Jetzt aber genug geredet, wir wollen ja fahren. Claudia Decker, meine Kollegin, hat sich in dieses K&K-Abenteuer gewagt. Wir freuen uns, dass sie uns jetzt mitnimmt zu ihrer Reise im Majestic Imperator.
Reisen wie der Kaiser von Österreich. Ja, die Demokratie macht es möglich. Obwohl, ganz so doll ist es dann auch wieder nicht. Der Kaiser hatte seine Kofferträger. Ich muss meinen Koffer selber schleppen.
Guten Tag, herzlich willkommen.
Guten Tag.
Fahren Sie mit dem Majestic Imperator?
Ja, genau.
Dürfen wir Ihr Gepäck abnehmen, bitte?
Oh, das ist aber nett. Vielen Dank. Das ist ja ganz bequem.
Bitte, gerne.
Sonntagmorgen 7:30 ist der Franz-Josefs-Bahnhof in Wien fast menschenleer und still. Er ist ein moderner Klotz aus Glas und nichts mehr erinnert an den österreichischen Kaiser als nur der Name.
Bahnsteig Nummer 5. Abfahrt 7.55 Uhr, Sonderzug Opatia.
Dort steht er, ein eleganter Repräsentant der goldenen Epoche der Eisenbahn. 5 schwarz glänzende Waggons. Auf jedem prangt klein, aber massiv, das messingblank gewienert, der Doppeladler mit Kaiserkrone. Außerdem das kunstvoll verschlungene Monogramm von Franz Josef I.
Einen wunderschönen guten Morgen in Majestic Imperator. Ich bin der Manager des Zuges.
Guten Morgen.
Ich gestehe, ich habe einen Zug zur Nostalgie und große Lust, einmal zu reisen wie der Kaiser von Österreich. Wo sonst kriegt Hinz und Kunz schon einen roten Teppich ausgerollt, auch wenn es nur ein kleines Fleckerlteppich ist? Der imposante Name des Sonderzuges: Majestic Imperator.
Ich bin der Gründer, der Erfinder des Majestic Imperator. Und ich bin seit 56 Jahren im Eisenbahnbereich tätig, habe als Lehrling begonnen und habe es geschafft bis zum eigenen Luxuszug.
Ja, das kann Gottfried Rieck mit Fug und Recht behaupten. Angefangen hatte er vor 56 Jahren bei der ÖBB, den österreichischen Bundesbahnen, als Lokomotivführer. Viele Jahre später war er in der Direktion angekommen. Zwar galten die Waggons des Kaiser Franz Josef Hofsalonzuges irgendwann nach dem Ende der K&K-Monarchie als verschollen, aber glückliche Umstände und seine Beharrlichkeit verhalfen Gottfried Rieck zur Erfüllung seines Traums: Reisen wie einst im Kaiserzug zu neuem Leben zu erwecken. Er kaufte uralte Waggons auf und ließ sie herrichten. Heute ist Gottfried Rieck 70 und häufig mit von der Partie, wenn der Sonderzug auf eine nostalgische Reise geht, so wie heute nach Opatia.
Diese Waggons wurden in mühevoller Arbeit zusammengestellt und renoviert nach dem Vorbild des österreichischen Kaiserzuges. Man muss sich vorstellen, an jedem Waggon arbeiten 20 Facharbeiter ein halbes Jahr. Also das ist sehr aufwendig. Und diese Waggons sind alle verschieden, aber wurden nach dem Vorbild des österreichischen Kaiserzuges gebaut. Aber der Kaiserzug wurde für 16 Personen gebaut. Das ist natürlich nicht wirtschaftlich. Somit haben wir natürlich viel mehr Sitzplätze. Aber im Stil ist das ein ähnlicher Zug. Wir haben auch in jeden Waggon Originale der Habsburger eingebaut, die mühsam auf Auktionen erstanden wurden. Das heißt, wir sind nicht nur ein Zug zum Fahren, sondern auch ein rollendes Museum.
Bitte einsteigen.
So ähnlich also ließ sich der Kaiser durch seinen Vielvölkerstaat fahren, als die Eisenbahn das Reisen enorm beschleunigte und auch den sehr konservativen Kaiser veranlasste, von der Kutsche auf das supermoderne, superschnelle Transportmittel Zug umzusteigen, wenn er sich zu politischen Anlässen in Prag und Budapest zeigen musste, wenn er in die Sommerfrische nach Bad Ischl und an kühlen Tagen mal eben an die österreichische Riviera fahren wollte. Ja, Sie haben richtig gehört, österreichische Riviera. So nannte die Belle Époque die Adriaküste von Abbazia, italienisch für Opatia. Und obwohl weder von Adel noch von Geldadel, haben jetzt wir ein Ticket in die noble Welt von gestern. Sofort fühlen wir uns in die Vergangenheit versetzt, durch die gleichen Annehmlichkeiten, wie sie dem Kaiser und seinen Gefolgsleuten vergönnt waren. Der Waggon Ambassador empfängt uns mit einem Salon, Edelholz getäfelt, geraffte Samtvorhänge in dezentem Grün, Quasten, Posamente, Spiegel, Lampenschirmchen und viel Messing. Die kleinen Tische sind weiß eingedeckt, in den zierlichen Fauteuils lassen wir uns gerne nieder. Bald liegt die Hauptstadt hinter uns. Kellner eilen durch den Gang.
Ein Glas Sekt für die gute Fahrt.
Oh ja, danke schön.
Bitte. Und servieren uns ein Wiener Frühstück. Das heißt, reichhaltig und ganz entspannt speisen und reisen wir.
Tee für die Dame oder Kaffee?
Kaffee, bitte.
Draußen, trotz heftigen Frühlingsregens, die Augenweide. Österreichische Bilderbuchidylle gleitet vorbei. Frühlingsgrün in allen Nuancen. Darin eingebettet Gehöfte und Weiler, saftige Wiesen, Mischwälder und Berge, deren Hänge nach der kalten Nacht weiß bepudert sind. Regen pladdert an die Fenster. Er kann uns nichts anhaben. Wir flätzen uns in der Behaglichkeit von anno dazumal.
Orangensaft vielleicht?
Ja, bitte schön.
Sehr gerne.
Wann haben wir uns zuletzt so geborgen gefühlt auf Reisen? So unangestrengt, so locker. Hast und Eile sind vergessen.
Super. Gemütlich, tolle Atmosphäre, gefällt uns toll.
Wir sind geborene Autofahrer. Das ist reiner Zufall jetzt hier. Das ist mal was anderes.
Woher kommen Sie denn? Sie kommen nicht aus Österreich.
Münster, in Westfalen.
Wir kommen aus Dorsten, nördliches Ruhrgebiet.
Was reizt Sie daran, mal mit so einem Zug zu fahren?
Ein bisschen Sissi schnuppern und Sissi-Luft.
und ja, einfach die Gegend zu sehen. Das ist eine Gegend, die wir gar nicht kennen. Und vom Zug aus kann man das recht relaxed sich anschauen. Besser als im Auto, dann achtet man auf den Verkehr. Und hier kann man ganz schön gucken.
Ich bin jetzt normal kein Zugfahrer. Ich gehöre also auch zu den Autofahrern. Aber das hat einfach Atmosphäre. Diese Bequemlichkeit, die Sessel, Plüsch, toll.
Man ist in die frühere Zeit versetzt, nicht wahr? Die Atmosphäre ist richtig herübergebracht. Prunkvoll, ein bisschen verschnörkelt, sehr schön. Mit viel Liebe gemacht.
Lust auf einen kleinen Spaziergang durch die anderen Waggons. Equipage mit Chippendale-Bestuhlung, Excelsior, Vorhänge und Polster in Rot gehalten und an der Frontseite ein hoher Spiegel. Der zeigte in ihrem persönlichen Salonwagen der Kaiserin Elisabeth, wie schön sie war. Im Salon 1, vorbei am Baccarat-Tisch und an der Bar, gibt es gleich zwei WCs nebeneinander, an den Holztüren kleine Messingschilder, eingraviert Dame und Monsieur. Am österreichischen Hof pflegte man das Französische. Über 60 Gäste verteilen sich heute auf die 5 Waggons. In einem der Kompartements treffen wir wieder auf Gottfried Rieck, ohne den es den Kaiserzug nicht gäbe. Er sitzt im Rauchercoupé, eine Zigarre in der Hand. Sein elegant beschuhter Fuß ruht auf einem samtbezogenen Schemel.
Auch im Kaiserzug wurde nach dem Dinner zur Zigarre gebeten. Und das, was ich rauche hier, ist kein Zufall. Das ist eine Virginia und das war die Lieblingszigarre von Kaiser Franz Josef.
Stilvoll und behaglich also ist es drinnen. Draußen wird es jetzt wahrlich majestätisch. Der Anblick einer grandiosen Landschaft nimmt uns gefangen.
Jetzt fahren wir rauf, über den Semmeringpass. Da oben ist weiß, sehen Sie?
Ja.
Es ist oben 4 Grad minus und schneit am Semmering, weil es 1200 Meter hat, ne?
Ja, jetzt am Semmeringpass wird es alpin. Der Regen ist in Schnee übergegangen. Nebelfetzen hängen zwischen Wald und schroffem Fels. Eine Szenerie dramatisch wie einst bei Via Mala.
Die Semmeringbahn ist ja sehr berühmt. Damals eine technische Meisterleistung, weil ja doch eine große Höhe überwunden werden muss da hinauf. Mein Mann ist selbst Baumeister, aber er sagt, was die damals geleistet haben ohne Technik, das ist ein Wahnsinn. Das ist ganz gigantisch. Es sind aber auch sehr viele Arbeiter draufgegangen. Es waren ganz arge Bedingungen.
Der Hobbyhistoriker Gerhard Stadler erklärt in einem Vortrag, wieso diese Teilstrecke, die erste Hochgebirgseisenbahn der Welt, seit 20 Jahren ein UNESCO-Welterbe ist.
Diese Bahnstrecke, das ist eine der spektakulären Bahnstrecken in Mitteleuropa, die noch im Vollbetrieb steht. Auf dieser Bahn fahren täglich 300 Züge. Erbaut wurde sie 1854, also vor 170 Jahren, als die Dampflok in den Kinderschuhen war. Sie führt von 400 Meter auf 1000 Meter hinauf. Wir haben also den Scheitelpunkt überwunden, sind schon in der Steiermark. Und diese Bahnstrecke ist dadurch ausgezeichnet, dass sie 30 Tunnel und 20 Viadukte hat. Und die Bahnstrecke ist nur zu befahren mit Geschwindigkeiten von 50, 60 Stundenkilometern.
Der Zug muss viele Bögen fahren, um die Berge zu umkurven. Nach dieser Ausnahmelandschaft passieren wir Graz, Klagenfurt, den 8 Kilometer langen Karawankentunnel und Ljubljana, ehemals Laibach, in Slowenien. Dann an der Grenze zu Kroatien ist wieder Lokomotivwechsel für die letzten 10 Kilometer durch Kroatien. Und dann müssen wir doch tatsächlich auch noch unsere Ausweise zeigen. Hallo Europa! Kroatien ist zwar in der EU, gehört aber nicht zum Schengen-Raum.
Da vorne ist das Meer.
Das Meer. Da ist jetzt das Meer, bitte.
10 Stunden Fahrt und wir haben das Meer erreicht. Der Kaiser brauchte auch nicht länger.
Soll ich was tragen, Monika?
Nein.
3 Tage bleiben wir in Opatia, der zweiten Etappe unserer nostalgischen Reise. Opatia oder Abbazia, wie es bis 1918 hieß, war in der Belle Époque ein mondänes Seebad der K&K-Riviera, eine arge Konkurrenz für Cannes und Nizza. 3000 Kilometer Adriaküste gehörten bis zum Ende des Ersten Weltkriegs dem österreichischen Kaiserreich. Übrigens mitsamt einer stattlichen Kriegsmarine. Und was die letzten 100 Jahre mit einem neuen Weltkrieg, mit den sozialistischen Tito-Jahren und dem Neubeginn als Republik Kroatien, was diese 100 Jahre vom berühmten mondänen Kurort und Seebad für gekrönte Häupter und ihre Entourage übrig gelassen haben, das bestaunen wir bei ausgedehnten Spaziergängen. Wo sind sie am schönsten? Im lauschigen Angelina-Park? Er umgibt die allererste Villa, die ein Schöngeist im verschlafenen Fischerdorf Abbazia bauen ließ. Mit dieser Villa begann 1845 der Wandel vom Dorf zum Hotspot der Haute-Volée. Oder der kleine Park der Benediktinerkirche St. Jakob aus dem 15. Jahrhundert? Oder oben am Berghang die romantische Waldpromenade mit dem Blick auf die Quarner Bucht und ihre Insel.
Gefällt es Ihnen, dieser Weg?
Ja, ja. Wunderbar. Wunderbar. Ja. Das ist so angenehm.
Ein schöner Weg. Mystisch, der Wald. Hm? Traumhaft. Ein Meditationsweg.
Reiseführerin Josipa führt uns auf dem Pfad durch den Lorbeerwald.
Das entstand in 1902. Jetzt vor ein paar Jahren renoviert worden.
Aber dieser Weg.
Dieser Weg, genau. Ja, ja. 1902 schon. Hier haben die Leute in dieser schönen Bekleidung spaziert. Ja, sehr romantisch, oder? Und dann immer im Schatten, auch in Sommermonaten. Das heißt, auch im Sommermonaten, wenn man hier spaziert, ist es immer angenehm.
Es ist zum Schwärmen schön hier oben bei den Lorbeerbäumen. Aber noch schöner ist es unten auf der Uferpromenade Lungo Mare. Sie ist eher ein Steg in die Felsenküste geschlagen und schlängelt sich 12 Kilometer lang in die Nachbarorte Opatias, ebenfalls beschattet von mächtigen Bäumen, mit Bänken zum Verweilen und aufs Meer schauen. Auf einem blauen Schild steht der Name dieses wunderbaren Spazieruferweges. Bis heute, Franza Josefa. Auf diesem Weg passieren wir, was das Tafelsilber von Opatia ist. Die meist frisch restaurierten Habsburger Villen und Grand Hotels, die aus Abbazia bzw. Opatia eine Touristendestination gemacht haben. Und heute tun sie es wieder. Das Hotel Millenni mit dem alten Kaffeehaus Wagner. Auf dessen großer Terrasse direkt am Meer wurde den feinen Damen und Herren frische Sachertorte serviert, täglich herangebracht mit dem Zug von Wien. Die Villa Amalia, wo die amerikanische Tänzerin Isadora Duncan abstieg. Hotel Palace, Hotel Imperial, Villa Madonna und die Villa Neptun mit dem Hotel Miramar, das heute wieder unter österreichischer Leitung steht. Allein 64 Habsburger weilten bis zum Ende der Monarchie in Abbazia. Außerdem der bulgarische Zar, der italienische König und am 29. März 1894, auf Einladung von Franz Josef, Kaiser Wilhelm II. Darüber berichtete sogar die New York Times mit der Schlagzeile »Zwei Kaiser in Abbazia, William und Joseph, treffen sich dort und tauschen Küsse aus.« Nicht nur wegen der schönen Lage war Abbazia das Reiseziel des Adels und der Promis aller Couleur. Namhafte Ärzte hatten sich hier niedergelassen und empfahlen eine Kur, Kur mit C geschrieben, wegen der stets milden Temperaturen und wegen des gesunden Mikroklimas. Spaziergänge im Meereserosol, so hieß eine bewährte Therapie.
Hochverehrtester Herr Professor, zum Zwecke einer Untersuchung betreffs meines Katars bitte ich, mir im Laufe des heutigen Vormittags von 11 Uhr ab die Ehre Ihres Besuches schenken zu wollen. Hochachtungsvollst ergebenster Alexander Girardi, Hotel Stefanie am 1. April 1897.
Und so stelle ich mir die Kurgesellschaft hier an diesem Ort vor. Die Herren schneidig in Uniformen, küsst die Hand, und die Damen in großer Toilette. Vergilbte Fotos zeigen sie, die, um ihre helle Haut besorgt, knöchellange Kleider trugen, große Hüte, weiße Handschuhe und die den Sonnenschirm immer dabei hatten. Mitunter stieg man auch ins Meer, bis ans Kinn bekleidet. Es ließ sich gut aushalten an der österreichischen Riviera. 2 oder 3 Monate mit Zofe und Kindermädchen. Hier kann man ihn tatsächlich schnuppern, den schönsten Schein der Welt von gestern. Wieder im Kaiserzug auf dem Rückweg nach Wien plaudern wir über das Erlebte und Kaiser und Könige und über die Faszination, die der Lebensstil der Habsburger Monarchie immer noch ausübt. Sind wir so infiziert vom Sisi-Virus? Eine Frau formuliert den Reiz unserer Nostalgiereise an die österreichische Riviera schlicht so: Was den Kaisers und Königen gut getan hat, das tut auch uns gut.
Kroatischer, mehrstimmiger Chorgesang, damit sind wir angekommen in Opatija und unsere Reise hat uns geführt von Wien über den Semmering, ganz berühmte Strecke, Graz, Spielfeld, Ljubljana und dann eben nach Opatija. Der schönste Schein der Welt von gestern, das hat Claudia Decker gerade als Resümee gezogen. Sie reiste mit uns, vielen Dank dafür. Da vielleicht noch nachtragen, wenn Franz Josef reiste, dann erzählt man sich, er ließ sich gewohnheitsgemäß um 5:30 Uhr wecken und zu dieser Zeit war der Lokführer angewiesen, die Geschwindigkeit zu drosseln, auf dass ihrer Majestät beim Rasieren kein Ungemach geschehe. Und war der Kaiser unterwegs, dann durften auch nachts keine Güterzüge auf der Strecke verkehren, um ihn und seine Gemahlin Sissi nur ja nicht in ihrem Schlaf zu stören. So, die böhmische Blasmusik spielt noch ein wenig zum Vergnügen Ihrer Majestät. Sie bleiben schön bei mir, gleich in 10 Minuten die Fortsetzung des Sonntagsspaziergangs.
Deutschlandfunk, Sonntagsspaziergang.
Wenn man nicht weiß, wohin man will, so kommt man am weitesten. Dieser Meinung ist William Shakespeare. Wir wissen ziemlich genau, wohin wir wollen in dieser zweiten Stunde der Reisenotizen aus Deutschland und der Welt nach Flandern, Neuseeland und Wilhelmshaven. Das sind unsere drei Ziele. Andrea Stopp weiterhin am Mikrofon.
Thank you.
Der Kampf zwischen Karneval und Fasten, das Schlaraffenland. Die Kinderspiele, die Jäger im Schnee, die Bauernhochzeit, der Bauerntanz, sagt Ihnen das was? Peter Bruegel, mit ihm erreichte die flämische Malerei ihren Höhepunkt. Und in seiner Heimat Flandern geht es gleich. Ich freue mich, dass Sie dabei sind, dass Sie mitkommen. Dorthin mit Lust trete ich an diesen Tanz, eine Tanzmelodie aus der Mitte des 16. Jahrhunderts. Mit seinem außerordentlichen Einfallsreichtum und seiner Vorstellungswelt beeinflusste er die folgenden Generationen zutiefst. Als überraschend eben einfallsreicher Maler und Zeichner stellte Peter Bruegel häufig das Landleben der einfachen Leute dar und er zeigte mit seinen Bildern, wie bunt das Leben damals war. Anlässlich des 450. Todestages des bedeutenden Malers erinnert Flandern mit einer beeindruckenden Reihe von Ausstellungen und Veranstaltungen an das Leben und an die Zeit des außergewöhnlichen Künstlers. Kerstin Schweighöfer, meine Kollegin, hat sich all das angesehen.
Morgenstimmung auf der Grand Place, dem Herzen von Brüssel. Oder, wie sie auf Flämisch heißt, auf dem Grote Markt. Die ersten Sonnenstrahlen lassen die goldverzierten Fassaden von Rathaus- und Gildehäusern aufblitzen. Die Terrassen ringsherum sind bereits gut besetzt. Die Menschen trinken Kaffee, manche sind schon am Bier. Auf dem Kopfsteinpflaster zwischen Musikanten haben sich junge Rucksacktouristen niedergelassen. Und mittendrin steht Benjamin an seinem Blumenstand und hofft auf Käufer. Der 38-Jährige ist in Brüssel geboren und aufgewachsen. Ein echter Brüsselois.
Brüssel ist eine internationale Stadt, aber nicht so groß und so anonym wie Paris oder Barcelona. Das menschliche Maß, wissen Sie, was ich meine? Das gibt es hier noch. Wir Brüsseler gelten als offen und herzlich. Zumindest sagen die vielen Touristen mir das immer. Hier geht es einem gut.
On est bien, on est bien.
On a vraiment tout ce qu'on peut rêver. Même le soleil, certains jours.
Wir haben alles, was man sich erträumen kann. Manchmal sogar Sonne, lacht seine Mutter Yvette, die gerade mit einer Thermoskanne Kaffee eingetroffen ist. Sie muss ihren Sohn etwas aufmuntern. Am Vortag seien die Geschäfte nicht ganz so gut gelaufen. Aber der Sommer stehe ja erst vor der Tür und könnte der belgischen Hauptstadt besonders viele Besucher bescheren. Denn dieses Jahr feiert Brüssel den 450. Todestag von Peter Bruegel dem Älteren, einem der bekanntesten Maler der Renaissance, auch Leonardo des Nordens genannt. Bruegel gehöre zu Brüssel wie Jacques Brel, Magritte und Tintin, die Comicfigur, die auf Deutsch Tim heißt.
Jacques Brel, Tintin, Magritte.
Kein Wunder also, dass es, wie es die Brüsseler selbst auf den Punkt bringen, überall bräugelt. Restaurants haben Listen mit Zutaten aus dem 16. Jahrhundert erhalten, für spezielle Bruegel-Menüs. Auf einem mittelalterlichen Verteidigungsturm kann man sehen, wie Brüssel von oben damals aussah. Virtual Reality macht's möglich. Und einen Steinwurf von der Grand Place entfernt, in der Kapellenkirche, treiben bunte, bizarre Fabelwesen ihr Unwesen. Sie stammen aus Bruegel-Bildern und scheinen ausgebrochen zu sein. La Grande Évasion heißt diese Schau denn auch, der große Ausbruch. An einem Pfeiler hängt ein kugelrunder Soldat, bis auf den Helm splitternackt, und fordert den Totenkopf über ihm zum Duell heraus. Hoch oben unter dem gotischen Kirchengewölbe schwebt ein stacheliger Kugelfisch. Und beim Standbild eines Heiligen hat ein Dämon mit Messer im Kopf seine Angel ausgeworfen. In dieser Kirche hat Bruegel 1563 geheiratet. Und hier wurde er 1569 mit rund 40 Jahren auch begraben. Wo genau in der Kirche, weiß keiner, erklärt Kirchenwächter Roberto Lombardi, ein gebürtiger Brüsseler mit polnischer Mutter und italienischem Vater. So wie es sich für einen Einwohner der Hauptstadt Europas gehöre, lacht er. Seit 5 Jahren schon sitzt Roberto in einem Holzhäuschen in der Kirche und weist Besuchern den Weg. Meist zur Kapelle des Rosenkranzes. Dort erinnert eine Gedenktafel an das Grab des Malers. Draußen auf dem Kirchplatz hat Bruegel ein Denkmal bekommen. Er sitzt auf einem Schemel, Palette und Pinsel in der Hand, auf der Schulter ein Äffchen, wie es oft auf seinen Werken auftaucht. Sein langer Bart ist akkurat gekämmt. Hat er wirklich so ausgesehen? Über sein Leben ist wenig bekannt. 1563 war er von Antwerpen nach Brüssel umgezogen. Er wollte den Mächtigen noch näher kommen, seinen Mäzenen und Auftraggebern. Reiche Kaufleute, Kardinäle, der Hochadel. Als Bauernbruegel ist er in die Geschichte eingegangen, weil er immer wieder ländliche Szenen und Bauernhochzeiten malte. Aber Bruegel war ein Stadtmensch und Brüssel damals das kulturelle und politische Zentrum der spanischen Niederlande, Teil des mächtigen Habsburgerreichs. Hoch oben auf dem heutigen Kunstberg hatte sich Kaiser Karl V. den größten Palast Europas bauen lassen. Die Aussicht hier oben über die Unterstadt bis hin zum Atomium ist nach wie vor grandios. Schon Albrecht Dürer hat sie einst gerühmt. Die Residenz von Karl V. ist im 18. Jahrhundert abgebrannt. An ihrer Stelle erhebt sich heute der Palast des belgischen Königs. Und gleich gegenüber die Königlichen Museen für schöne Künste. Sie besitzen nach Wien die zweitgrößte Bruegel-Kollektion der Welt. Darunter 4 Gemälde. Die Winterlandschaft mit Eisläufern und Vogelfalle zum Beispiel. Von diesen 4 Bildern stammen die Fabelwesen aus der Kapellenkirche. Man muss sich allerdings Zeit nehmen, sie zu suchen. Nicht umsonst ist von Wimmelbildern die Rede. Die vielen Museumsbesucher, die sich vor ihnen drängen, machen es nicht leichter. Aber anno 2019, in Zeiten multimedialer Bildtechnik, lässt sich die Kunst Bruegels auch ganz anders erfahren. So wie im Dynastiepalast auf halbem Wege zur Unterstadt. Hier werden die Ausstellungswände zu monumentalen Projektionsflächen, auf denen winzige Details aus Bruegels Werken meterhoch emporwachsen und obendrein anfangen, sich zu bewegen. Ein wahres Spektakel. Unter den Füßen der Besucher schlängeln sich auf einmal Aale und Fische. An den Wänden ringsherum beginnen Bauern zu tanzen. Heukarren kommen in Bewegung. Ein Soldat säbelt einen anderen nieder. Kugelfische reißen ihr Maul auf. 2 Männer rollen auf einem Fass hin und her. Ein Schwein wird geschlachtet. Ein paar hundert Meter weiter rührt Dirk Mini in einem riesigen Kochtopf. Der 53-Jährige ist Chef vom Traditionslokal Le Brigitin. Sein Vater ist Flame, seine Mutter stammt aus Wallonien. Belgien, eine gespaltene Nation, Mini will davon nichts wissen. Wallone und Flame, das seien seine Vornamen. Und sein Familienname, der laute Belgier.
Dus Vlaming en Waal, das sind mijn Vornamen en Belg ist der Familienname.
In Minis Restaurant gibt es in diesem Sommer Schweinebäckchen à la Bruegel.
Façon bruegelienne, voilà.
Wie das geht? Ganz einfach.
Kartoffeln gab es damals noch nicht, deshalb nehmen wir Brot. Das bröckeln wir in den Topf, zusammen mit dem Fleisch und mit Lauch, Zwiebeln, Karotten und mit Wacholderbeeren und Safran. Das Ganze lassen wir dann 3 Stunden köcheln. Schauen Sie, das wird ganz toll und schmackhaft. Das haben die Menschen damals gegessen.
Auch Bruegel, da ist er sich ziemlich sicher.
Ich kann mir das nicht fragen, aber ich denke es wohl, ja.
Der Maler wohnte nur einen Steinwurf entfernt, in einer der damals feinsten Straßen der Stadt. Der Rue Haute, der Hochstraat. Sie liegt im Schatten der Paläste der Oberstadt, mitten in den Maroll. Bis vor kurzem Arbeiterquartier, heute Innviertel mit vielen kleinen Geschäften, Flohmärkten und Kneipen. An dem Haus mit der Nummer 132 würden viele vermutlich achtlos vorbeigehen. Wären da nicht die vielen Fotografen und Touristen, die sich vor ihm drängen. Nur eine Gedenktafel erinnert daran, dass hinter der historischen Backsteinfassade mit Treppengiebel einst Peter Bruegel wohnte. Genauer gesagt, gewohnt haben soll. Man weiß lediglich, dass sich das Haus im Besitz der Familie befand. Es hätte längst ein Museum werden sollen, steht aber immer noch leer. Die Hochstraat führt schnurgerade nach Süden zum Halleport. Durch dieses Stadttor begab sich Bruegel jeden Sonntag ins Pajottenland. Eine idyllische Landschaft mit sanft geschwungenen Hügeln, die direkt an Brüssel grenzt. Flämische Toskana wird sie auch genannt. Als Bauer verkleidet streifte der Maler durch Wiesen und Felder, bis hin zu Schloss Haasbeek. Die ursprünglich mittelalterliche Wasserburg gilt als romantischstes Schloss von Flandern. Heute ist sie ein Museum. Auch auf Haasbeek bräugelt es diesen Sommer. Eine Ausstellung zeigt Arbeiten von Künstlern, die sich von Bruegel beeinflussen ließen. Otto Dix zum Beispiel von den Winterlandschaften, James Ensor von den vielen Dorffesten. Bis heute inspiriere der alte Meister die Menschen, sagt Museumsdirektor Luc van Ackere.
Für Flandern ist Bruegel.
Und gerade hier in Flandern gibt es keinen anderen Künstler, mit dem sich die Leute so identifizieren können. Weil sich Bruegel für den einfachen Menschen interessierte. Er verkehrte in den feinsten Kreisen, aber gemalt hat er kleine, bescheidene Dörfer und kleine, bescheidene Menschen.
Weil kleine, bescheidene Menschen ein Leventje leiden.
Auf einer Wanderung durchs Pajottenland kann noch mehr von Bruegel inspirierte Kunst entdeckt werden. Sie führt von einer kleinen Kirche zu einer Wassermühle. Zwei Bauwerke, die der Maler einst verewigt hat. Die Kirche von Sint Anna Pede taucht auf dem Blindensturz auf. Und die Wassermühle von Sint Gertrudis Pede auf dem Werk Die Elster auf dem Galgen. Zwischen diesen beiden Gebäuden, auf Wiesen, Feldern und Waldlichtungen, haben zeitgenössische Künstler ihre Werke aufgebaut. Aber allein schon die idyllische Landschaft der flämischen Toskana mit ihren sanft geschwungenen Hügeln macht diese Wanderung lohnenswert. Und die Vorstellung, dass auch Peter Bruegel, verkleidet als Bauer, hier einst durch das hohe Gras stapfte.
Allein, Alouette, die Lerche, dieser kleine Vogel, wird hier besungen. Ein flämisches Volkslied der Renaissance. Kerstin Schweighöfer schaute sich für uns die Festlichkeiten zu Ehren des Malers Pieter Bruegel an. Ja, ein weiteres in Flandern sehr bekanntes Lied hören wir jetzt noch. Und zwar geht es darin um eine Brücke, die leider geschlossen ist.
Savrinne luistert naar mijn lied, wat er in Vuurne nu geschiet. Dat zijn toch rare dingen. Het stadje is zeer rep en roer, de klappen van die vissentoer, waarvan ik nu ga zingen. Ja, heel de wereld klapt ervan, hoort het van Holland tot Japan, van Nieuwpoort tot Hanschoten. De brugge is gesloten. Ik dacht bij God, dat is een complot van een of ander stad, u zot. En het leger van financiën, als een gezamenlijke straf voor wie ze centen niet afgaf en leeft zonder kwitanties. Ik zei zelf eens vragen aan de boos, daar in Oostende op taalse gras. Maar grof niet buiten de poorten, de brug was gesloten. Dat is verdraaid wel ambetant voor het volk van zee en platteland, die naar Veurne moet reizen, al om commissies te gaan doen en om ze kloten te verdoen in de winkelpaleizen. De middenstand schreeuwt moord en brand en roept dat jongens met hof van kant. We staan hier in ons bloten, de brugge is gesloten. De spreekwoord dat ons zegt dat alle wegen krom of recht wel zeker leiden naar Rome. Dat tel nu ook voor Veurne grond, je kunt er graag al ippen rond, zo ver is kunnen komen. Laat dus uw auto maar op stal en kom met vliegtuig of vooral, waarom niet met de boten, de brug is toch gesloten. Ziet onmiddellijk arriveert, al reed je hier en daar verkeerd. Je moet toch niet omhullen. De vraag is wel hoe rak je het door lange files met getut, zonder blitsen of bullen. Het centrum is een groot gevang, je moet maar vragen aan Kaplan. Hij zei dat is van mijn kloten, die brugge is gesloten.
So, 12:30 ist es gerade vorbei. Sie hören den Deutschlandfunk und den Sonntagsspaziergang. Wir verlassen Flandern und reisen weit, weit, weit ans andere Ende der Welt, nach Neuseeland. Wer mal dort wird, schwärmt, das hört man allenthalben. Da gibt es alles, Berge, Küsten, Vulkane, Seen, Regenwälder. Und da nimmt es nicht Wunder, dass immer mehr Touristen dorthin aufbrechen nach Neuseeland. In der Urlaubssaison 2017-18 waren es fast 2 Millionen Gäste. Und am intensivsten lässt sich Neuseeland in einem Wohnmobil erleben. Dieser Meinung ist zumindest mein Kollege. Mindestens 3 Wochen vor Ort sollten es schon sein. Philipp Rayon hat mit seiner Freundin Gina den europäischen Winter genutzt. Die beiden sind 4 Wochen in einem Campingmobil durch Neuseeland gereist und in dieser Zeit 5000 Kilometer gefahren. Und das Ganze nur auf der Südinsel, denn die sei landschaftlich noch lohnender als die Nordinsel, meint er. Nicht zuletzt, weil das Wasser dort von geradezu unverschämter Farbe ist.
Der Lake Pukaki und seine beiden Nachbarseen am Rande der Southern Alps leuchten durch Gesteinspartikel, die von den umliegenden Gletscherbächen angespült werden. Ich kann mich an dieser Farbe gar nicht satt sehen, aber leider geht bald die Sonne unter und nimmt die Farbenpracht mit. Dafür ziehen die Sterne auf, Millionen Sterne. Sie sitzen neben unserem Van, über uns leuchtet die Milchstraße von einem Horizont zum anderen. In Neuseeland strahlen vielerorts nachts tausende Sterne. Denn es gibt kaum Lichtverschmutzung und bei gutem Wetter ist der Himmel klar, wenn denn das Wetter gut ist. Im Hakatere Conservation Park, einem der vielen Naturschutzgebiete, könnten wir eigentlich auch viele Sterne sehen. Aber als wir mit unserem Camper in der Dämmerung ankommen, regnet es. Wir fahren auf einen Campingplatz direkt an einem kleinen See. Die Hügel am anderen Ufer verschwinden in den Wolken und der hereinbrechenden Nacht. Wir sind hier echt ganz allein. Schön, aber auch ein wenig unheimlich. Für einen Roadtrip ist Neuseeland deshalb auch gut geeignet, denn solche Campingplätze sind typisch. Es gibt sie überall, meist relativ abgelegen, aber für nur wenig Geld oder sogar umsonst. Außer einem Plumpsklo gibt es dann aber meist auch keine Ausstattung. Am nächsten Morgen ist vom Regen nichts mehr zu sehen. Die Sonne scheint und die grün-braunen Hügel spiegeln sich auf der glatten Wasseroberfläche des Sees. Schnell packen wir die Sachen und brettern wieder los. Zurück auf die Schotterpiste und tiefer in die Landschaft hinein. Vor uns spannt sich plötzlich ein weites Tal auf. Drumherum stehen hohe, teils felsige, teils schneebedeckte Berge. Und in der Mitte, da liegt ein kleiner Hügel, der Mount Sunday. Am Mount Sunday leben in der Fantasiewelt von Herr der Ringe die Menschen aus der Region Rohan. Denn hier wurden für Monate die Szenen aus der Stadt Edoras gedreht, wofür extra eine Siedlung aufgebaut wurde. Obwohl das schon Jahre her ist und von den Filmkulissen nichts mehr übrig, zieht es noch immer viele Hobbit-Fans an. Es gibt sogar tägliche Touren aus dem fast 3 Stunden entfernten Christchurch. Neuseeland ist eigentlich das falsche Land für Städtetrips, aber ein paar nette Orte gibt es dann doch. Oamaru hat zum Beispiel 2 viktorianische Straßenzüge mit weißen Gebäuden aus Kalkstein. Und abends watscheln am Hafen so etwa 30 cm große Blauaugenpinguine über die Promenade, umlagert von knipsenden Touristen. Zum Flanieren und Bummeln laden Orte wie die Pilgerstätte für Erlebnistouristen Queenstown ein. Die Stadt liegt direkt am Lake Wakatipu, umgeben von hohen Bergen. In Dunedin, der zweitgrößten Stadt der Südinsel, gibt es jeden Samstag einen bekannten Farmers Market. Wir schlendern entlang der Stände mit Käse, Schinken und Obst aus der Region. Überall dürfen wir probieren. Dave Colglove spielt hier regelmäßig mit seiner Band Valley Bluegrass.
Ich mag die Atmosphäre hier mit all den verschiedenen Leuten und das viele verschiedene Essen. Ich genieße es, hier zu sein, wo so unterschiedliche Menschen zusammenkommen.
Die Natur in Neuseeland ist oft noch sehr wild. Zum Beispiel im Fjordland, wo es unzählige Wasserfälle, viel Regenwald und eben Fjorde gibt. Von den insgesamt 22 Schären ist aber nur einer mit dem Auto erreichbar, der Milford Sound. Der 2-stündige Weg führt über eine kurvenreiche, teils schmale Straße. Wir wollen für eine Bootstour rechtzeitig ankommen und sind daher schnell unterwegs. Die Straße ist teils mit Moos bedeckt, führt entlang felsiger Steilwände und durch weite Täler. Im Fjord geht es dann imposant weiter. Mehrere 100 Meter hohe Felswände und Wasserfälle.
Und der Mitre Peak, ein spitzer Berg, der mit seinen 1692 Metern direkt aus dem Meer wächst.
In der Region gibt es auch viele Wildtiere, wie etwa Pinguine oder Robben. Zur Wahrheit gehört aber auch, allen Schutzprogrammen zum Trotz, der Massentourismus geht an den Tieren nicht spurlos vorbei. Josh Niakos, Kajakguide bei Go Orange.
In the more commercial areas, like Milford,
in Gebieten mit vielen Besuchern wie Milford sind die Wildtiere schon betroffen. Delfine zum Beispiel neigen dazu, neugieriger und verspielter zu sein, wo sie sich an Ausflugsschiffe gewöhnen. In Duffel Sound hingegen, wo es nicht so viele Boote gibt, ignorieren und meiden sie die Touren eher. Insgesamt ist es wohl ein notwendiges Übel.
Auch deshalb können sich Touristen neben Milford Sound nur noch einen weiteren Fjord anschauen, den Duffel Sound. Er ist nur mit geführten Touren erreichbar. Wir besuchen ihn im Kajak. Als wir in unsere wackeligen Boote steigen, sind wir ganz allein im Fjord. Wir paddeln langsam durch das sanfte, spiegelglatte Meereswasser. Die Felsklippen reichen bis zum Wasser hinab. Die wilden Berge und das friedliche Wasser, sie sind bezaubernd. Die Natur lässt sich am besten zu Fuß erleben. Auf den beiden Inseln gibt es insgesamt fast 1000 Wanderhütten. Zu einer wollen auch wir. Diese Hütten liegen irgendwo in der Wildnis. Teils haben sie nur 1 oder 2 Matratzen, teils sind sie aber auch richtig groß und sogar mit Herd ausgestattet. Unsere ersten beiden Hüttenwanderungen scheitern am oder genauer im Regen. Beim dritten Anlauf klappt's dann endlich. 2 Stunden lang steigen wir bei sonnig heißen 28 Grad einen Berg hoch. Auf unserem Rücken ist das Gepäck für die Nacht. Oben angekommen, folgen wir einem Bach in ein Hochtal hinab, wo die Hütte liegt, die Mekat.
Endlich angekommen, 3 Stunden. Mekat, mal gucken. Ah, ja, schön. Links so ein Kamin, Feuerholz, sieht nicht so aus, als hätten wir das. Rechts ein Tisch und 6 Hochbetten und ein Doppelbett. Du, ich würde sagen, wir gehen ins Doppelbett, oder?
Perfekt.
Und tatsächlich haben wir freie Bettenwahl. Denn außer einigen Mäusen kommt an diesem Abend niemand mehr vorbei. Wir sammeln ein bisschen Holz und machen ein Feuer im Kamin. Dann kochen wir auf unserem kleinen Gaskocher Reis und machen es uns in den Schlafsäcken gemütlich. An einem anderen Tag laufen wir ein Stück des Rootburn Great Walks. Die Great Walks sind besonders beliebte Mehrtagesrouten. Auf dem Weg treffen wir Simon Goldsmith, die gerade einen Teil des Weges repariert. Sie arbeitet beim staatlichen Department of Conservation als Hut Rangerin. 8 Tage am Stück hat sie also Dienst auf ihrer Hütte, dann kommt die Ablösung. Sie liebt ihren Job.
One day it was flooding.
Einmal hat es geschüttet. Auf dem ganzen Track fielen 150 Milliliter Regen in nur einer Nacht. Der Weg stand komplett unter Wasser und alle in der Hütte waren nass und traurig. Dabei war auch eine Gruppe aus Südkorea, die kaum Englisch sprach. Aber die haben dann einfach für alle Hüttengäste Abendessen gekocht. Einfach so.
Regen gibt es in Neuseeland tatsächlich häufig. Vor allem im Fjordland und an der Westküste regnet es oft und kräftig. Das Gute, das Wetter ist so instabil, dass es genauso schnell wieder sonnig ist. Und wenn es doch mal länger nass ist, dann hilft leckeres Essen. Auf unseren 2 Gasplatten im Van kochen wir jeden Abend. Mal gibt es Nudeln mit neuseeländischem Lachs, mal Pfannkuchen mit Käse und Tomaten.
Also, heute gibt's Spaghetti Carbonara. Erstmal ein bisschen Speck anbraten. Gleich kommt noch ordentlich Parmesan drüber und ein Ei.
Klingt gut.
Und dann sind wir auch schon fertig.
Ganz so gut schmeckend ist unsere Verpflegung aber nicht immer. Vor allem bei unserer Mehrtageswanderung nicht. Für 3 Nächte lassen wir den Wagen stehen, packen unsere Rucksäcke und stapfen los. Mit knapp 15 Kilo auf Ginas und 20 Kilo auf meinem Rücken schmerzen schon bald nicht nur die Schultern. Wir laufen den Abel Tasman Great Walk. Die 62 Kilometer sind gut ausgebaut und führen durch Wald entlang der Küste und über gelbe Sandstrände. An einigen Stellen versperrt die Flut den Weg, also Schuhe aus und Hose hochkrempeln. Die Muschelschalen bohren sich in unsere Füße und das Wasser ist kalt. Trotzdem springe ich am Ende einer Etappe auch mal ins Meer. Abends bauen wir dann unser Zelt auf, direkt am Strand. Dann sitzen wir noch mit anderen Wanderern am Lagerfeuer.
Philippe Rayon und seine Gina. Die beiden nahmen uns mit auf ihren Roadtrip über die Südinsel Neuseelands. Phil Garland, ein beliebter Folksänger aus Neuseeland, 2017 leider gestorben. Er bringt uns hier eine traditionelle Seefahrerballade, New Zealand Wales heißt sie. Man sagt in Neuseeland, je öfter du fragst, wie weit du zu gehen hast, desto länger erscheint dir die Reise.
Come all of you whalemen who are cruising for sperm. Come all of you seamen who have rounded Cape Horn. For our captain has told us, and he says out of hand, there's 1,000 whales off the coast of New Zealand. It was early one morning, just as the sun it rose, that a voice from the masthead cried out, "There she blows." Our captain cried, "We're away, and how does he lay? 3 points on Alisa, scarce 2 miles away." Then call up all hands and be of good cheer. Get your lines and your rowboats and tackle falls clear. We sailed off the west wind and came up apace. The whale boats were lowered and set on the chase. We fought him alongside, harpoon we thrust in. In just over an hour, boys, he rolled out his fin. Now the whale is cut in, boys, tried out and stowed down. He's worth more to us lads than £500. Our ship It is laden for home we will steer. There's plenty of ram, boys, and plenty of beer. We'll spend money freely on the pretty girls ashore, and when it's all done, we'll go whaling for more. Come all of you whalemen who are cruising for sperm. Come all of you seamen who have around at Cape Horn. For a captain has told us, and he says out of hand, there's a thousand whales off the coast of New Zealand.
Ich hoffe, es geht Ihnen gut und Sie lauschen mit Vergnügen dem Sonntagsspaziergang am heutigen Pfingstsonntag. Wilhelmshaven, dorthin wollen wir jetzt, wird 150 Jahre alt, feiert das am kommenden Wochenende 3 Tage lang mit einem großen Fest. Jetzt sagen Sie, wie? Gerade mal 150 Jahre. Und Leute, die in Nürnberg, in Köln oder in Lübeck wohnen, die lachen darüber. Wilhelmshaven ist geradezu ein Küken im Reigen deutscher Städte, was das Geburtsjahr betrifft. Ja, Wilhelmshaven ganz oben an der Nordsee ist aber dennoch eine ganz besondere Stadt. Sie ist eine der ganz wenigen in Deutschland, die nicht allmählich von einem kleinen Handelsknotenpunkt oder einem Dörfchen aus sich zu einer größeren Ansiedlung entwickelt hat, sondern Wilhelmshaven wurde am Reißbrett entworfen, und zwar als Marinehafen. Es wurde richtig durchgeplant und dann auf die grüne Wiese ins flache Land am Jadebusen hingesetzt. Natürlich hat es sich dann auch weiterentwickelt, ist größer geworden, aber seine Gründung war ein richtiger Willensakt der Preußen. Und wie sieht es nun heute aus in Wilhelmshaven? Gibt es überhaupt sehenswerte Bauwerke? Spielt das Militär immer noch eine Rolle? Und wie steht es um das Wattenmeer direkt vor der Haustür, das ja UNESCO-Weltnaturerbe ist? Hat sich der Hafen eigentlich weiterentwickelt seither? Franz Lerchenmüller hat sich in der Stadt am Jadebusen umgesehen. 150 Jahre nachdem Wilhelm I. am 17. Juni 1869 den neuen Hafen mit all seinen dazugehörigen Anlagen eingeweiht und kurzerhand auch gleich nach sich selbst benannt hat, gibt es dort einiges zu erleben. Wir folgen ihm.
Ralf Oltmanns macht den Weg frei, den Wasserweg. Immer wenn ein größeres Schiff am Bontekai anlegen oder in den Kanalhafen einfahren will, wird er tätig.
Ich gehe nach draußen, setze die Schifffahrtssignale, schalte die Ampel hier auf Rot, die Straßenampel, sehe zu, dass alle Passanten hier runterkommen. Macht die Schranken zu, senkt die Brücke drüben auf der Südseite und dann kann ich die aufdrehen.
Ralf Oltmanns ist einer der Brückenwärter von Wilhelmshaven. Heute hat er Schicht an der Deichbrücke. Sein besonderer Stolz aber ist die Kaiser-Wilhelm-Brücke nebenan. Sie wurde 1907 erbaut und ist das schöne Wahrzeichen der Stadt.
Die hat eine Spannbreite von 159 Meter, Durchfahrtsbreite sind 58 Meter. Das sind 2 Flügel, die können beide aufgedreht werden, unabhängig. Und im Prinzip ist ja fast das Gleiche, dass ich die auch mit dem Laptop dann fahren kann.
Der filigrane Bau in sattem Stahlblau ist ein echter Hingucker. Auch für ihn nach so vielen Jahren.
2012 ist sie renoviert worden, ist soweit richtig schick geworden mit der Beleuchtung und alles. Wird auch gut angenommen von den Leuten. Schönster Arbeitsplatz von Wilhelmshaven.
Und es ist sicher auch einer der ruhigsten Arbeitsplätze der Stadt. Katastrophen gab es hier noch keine.
Einmal ist eine Fregatte reingerauscht, aber das ist schon ewig her. Ansonsten passiert eigentlich nichts. Wir setzen ja die Signale, die achten drauf, hier die Segler, und da ist nichts, was da passiert.
Ansonsten passiert in diesem Jahr ziemlich viel in Wilhelmshaven. Denn die Stadt am Jadebusen feiert ihren 150. Geburtstag. Angefangen hatte alles damit, dass Preußen Seemacht werden und an der Nordsee einen Marinehafen haben wollte, erzählt der Historiker Rainer Beckershaus.
Das begann 1853, dann ist von dem damaligen Großherzogtum Oldenburg ein Stück Land hier an der Jade von Preußen gekauft worden. Und dann begannen die Preußen Zug um Zug diesen Hafen auszubauen. Und heute, gerade 150 Jahre nach der Stadtgründung, kann ich sagen, dass 1869 die Stadt mit ihrer Hafenanlage durch Wilhelm I. eingeweiht worden ist.
Aus vielen deutschen Regionen zogen Arbeiter an den Jadebusen und hoben Becken aus, schaufelten Schlick und mauerten Kaianlagen hoch. Es war Schwerstarbeit, was sie leisteten.
Das waren ganz harte Arbeitsbedingungen. Wir haben auch noch so historische Bilder. Da sieht man die Leute mit Schubkarren und Spaten hintereinander hier in diesem schweren Marschboden schuften. Es war vielleicht die größte Baustellung damals in deutschen Landen. Die Leute kamen ja auch aus allen Ecken und Enden, um hier diesen Hafen aus dem Boden zu stampfen. Ne?
Alle Planung gehorchte dem Diktat des Militärischen. Arsenale, Lagerhallen und Werkstätten wurden hochgezogen. Die Straßen verliefen wie auf dem Schachbrett.
Sie wurde im rechtwinkligen Straßenraster angelegt. Das ist typisch für Kolonialstil. Und ich sage immer gerne, Kolonialstädte haben oft dieses orthogonale Raster und insofern haben wir auch was mit Manhattan gemeinsam, nicht? Nur, dass die Häuser etwas niedriger sind.
Da das Land hier im Durchschnitt gerade mal 1,80 Meter über dem Meeresspiegel liegt, musste man zugleich Deiche anlegen, instand halten und erhöhen. Das Küstenmuseum zeigt Gleisspaten und Sodenklopfer, das Werkzeug der Deicharbeiter. Und es erzählt von ihrem harten Los.
Um 4 Uhr früh wird die Signalflagge aufgezogen, das Zeichen zum Arbeitsbeginn. Während die Wippenleute noch ihre Pferde anspannen, stehen die Keurer schon knietief im Watt.
Mit einem Spaten graben sie in einem Loch, dem Pütt, den Schlick aus und werfen ihn auf einen Karren. Ist der Karren voll, wird der Schlick auf Holzbrettern zum Deich transportiert. Es ist eine Knochenarbeit.
Üble Schinderei. Und immer zu wenig zu essen auf dem Teller. So sah das Leben für die meisten aus.
Heise, heise, heise derei, braune Bohnen mit Speck erbei, is ein leckere Freterei.
Nur in ihren Liedern träumen die Deicher von braunen Bohnen, von Kartoffeln und Speck. Die Wirklichkeit sieht anders aus. 4500 Kalorien braucht ein Keurer am Tag für seine schwere Arbeit. Doch die meisten sind arm und können von zu Hause nur wenig Brot und etwas Speck mitbringen.
Blieben nur die Lieder, mit denen sie sich etwas Luft machen konnten.
So lüg, es lieb dat ganz fix, et bleibe wenig as nix. Sie können den Hunger nicht verstecken.
Seitdem hat die Stadt eine höchst wechselvolle Geschichte erlebt, durchlitten und selbst gestaltet. Und aus ganz unterschiedlichen Epochen sind ihr interessante architektonische Zeugen geblieben. So wie etwa das Rathaus. Ein wuchtiger Wasserturm aus tiefbraunem, manchmal bläulich schillerndem Klinker wird flankiert von 2 Flügeln mit Flachdächern aus dem gleichen Material. 100 Meter lang ist die gesamte Fassade und davor wachen 2 Backsteinlöwen mit goldenen Bändern.
Der Baumeister ist sehr bekannt, nämlich Fritz Höger, der viele schöne Backsteingebäude in Deutschland gebaut hat. Denken Sie nur an das Chiele Haus in Hamburg. Hier ist dieses Rathaus gebaut worden von 1928-29, steht auf etwa 1000 Eichenpfählen und ist aus dem tief gebrannten Bockhorner Klinker, der aus dem Lauenburger Ton hier in der Gegend entnommen worden ist, aufgeführt.
Als Stadt der Marine war Wilhelmshaven immer auch Rüstungsschmiede. Es lebte gut davon und es hatte die Konsequenzen zu tragen. Auf den Hurra-Patriotismus folgte der Katzenjammer. Schon im Ersten, vor allem aber im Zweiten Weltkrieg, erklärt Rainer Beckershaus.
Es gab dann wieder, und da hat Wilhelmshaven früher eben immer von profitiert, im Zuge der allgemeinen Aufrüstung einen großen Aufschwung. Hier sehr viele Wohnhäuser, ganze Stadtteile wurden schnell aus dem Boden gestampft. Wir hatten eine riesige Werft dann hier, eine Marinewerft. Da waren etwa 30.000 Menschen beschäftigt. Das ist natürlich gewaltig viel. Und die haben dann ein Kriegsschiff wieder nach dem anderen gebaut, nicht? Es war klar, dass die alliierte Seite wusste, Wilhelmshaven ist eine Rüstungsschmiede und die Bombenflüge, gerade von England aus, die hatten dies mit als erstes Ziel hier. Also man kann sagen, zu 55% ist die Stadt sicherlich durch Bombenangriffe während des Zweiten Weltkriegs hier zerstört worden.
Heute ist die Stadt der größte Marine, ja Bundeswehrstandort Deutschlands. Rund 8000 Soldaten und Zivilkräfte verdienen beim Militär ihr Geld. Mit kritischer Sympathie, meint Rainer Beckershaus, würden die Uniformierten begleitet. In der Garnison und Christuskirche etwa sind die Bänke immer noch mit den Wappen von Schlachtschiffen geschmückt. An der Decke aber prangt eine große historische Inschrift: Alle starben sie für das Vaterland. Mit roten Satzzeichen hat man sie etwas verändert.
Sie sehen vielleicht in Rot einige Veränderungen in der Interpunktion. Alle starben, Punkt. Für ihr Vaterland, Fragezeichen. Also mit wenigen Mitteln wird das Ganze eigentlich kritisch beleuchtet.
An der maritimen Meile im Süden der Stadt reihen sich Institutionen aneinander, die alle mit dem Meer zu tun haben. Aquarium, Marinemuseum, Küstenmuseum. Und nicht zuletzt das Wattenmeer-Besucherzentrum. Denn das Meer vor der Haustüre ist seit 2009 UNESCO-Weltnaturerbe. Wattvögel pfeifen vom Band, ein ganzer Krabbenkutter, die Dagi, wurde kurzerhand komplett in die Ausstellung eingebaut. Und an der Windmaschine bläst dem Besucher bei Windstärke 10 der Sturm kräftig ins Gesicht. Ganz so, wie sie damals war, wurde die Hütte des Vogelwarts Jens Wand wieder aufgebaut. Der frühe Naturschützer lebte bis 1950 auf Norderoog und vertrieb Eierdiebe, wenn nötig, auch schon mal mit dem Knüppel. In einem kleinen Hörspiel erhält er Besuch von der Biologiestudentin Silke Schmidt, die ihm erklärt, was sich im Watt verändert hat.
Nationalpark? Nationalparkwacht? Sag mal, was ist denn das nur wieder für modern Kram?
Ne? Ach so, entschuldige. Das Watt, dein Reich, also unser Reich, das ist jetzt so eine Art großes Naturschutzgebiet. Ja, und die Nationalparkwacht, das sind praktisch Leute wie du und ich, die den Nationalpark bewachen und betreuen und eben mit den Besuchern darüber sprechen, was das denn wohl soll und wie das mit den Ruhezonen ist und so. Mhm. Aber einen Knüppel haben die nicht dabei.
An der maritimen Meile legen auch die Boote der Hafenrundfahrt ab. Routiniert erklärt Kapitän Jens Tatje die grauen Kolosse der Bundeswehr im Marinehafen.
Steuerbordseite gleich als erstes mit der F-213 haben wir die Fregatte Augsburg, sie gehört zur 123er Klasse, der ältesten Baureihe der Marine, hat eine Besatzungsstärke von 210 Personen.
Seit 8 Jahren fährt der Kapitän während der Saison mehrmals am Tag diese Route. Gibt es noch irgendetwas, was ihn überrascht?
Überraschend ist es, sag ich mal, immer, wenn es ein bisschen windiger ist und die Windrichtung stimmt, dann wird es für mich interessant. Dann ist das nicht so eintönig, sag ich mal so. Wenn es ein bisschen schaukelt, dann muss man ein bisschen mehr aufpassen, dann habe ich meinen Spaß.
Und die hinten, haben die auch ihren Spaß?
Teils, teils. Einige können es nicht ab. Die sind ein bisschen blass um die Nase.
Weiter nördlich ragen an Land gewaltige blaue Kräne in den Himmel. Sie stehen für Wilhelmshavens ehrgeizigstes Projekt.
Auf der Backbordseite hier in Fahrtrichtung rechts kommen wir dann zum Jadeweserport mit seinen 8 größten Container-Löschbrücken. Die riesigen Umschlagsanlagen bilden quasi das Herzstück des Tiefseehafens. Mit ihren Auslegern von 78 Metern sind sie in der Lage, Containerschiffe mit bis zu 25 Containerreihen nebeneinander abzufertigen. Die aktuell größten Frachter haben bis jetzt 23 Container nebeneinander gestapelt.
4 Jahre lang hat man Dämme und Spundwände ins Meer gesetzt und 40 Millionen Kubikmeter Sand aufgespült, ehe der Hafen 2012 eröffnet wurde. Sein großer Vorteil ist die 18 Meter tiefe Fahrrinne, die jeden Tag 2-mal von Ebbe und Flut ausgespült wird.
Wir haben jetzt auch gerade ein Containerschiff liegen, ein mittelgroßes Containerschiff, die Cosco Itali. Sie ist 365 Meter lang, 50 Meter breit, hat einen momentanen Tiefgang von knapp 13 Meter, ist nur teilbeladen. Im vollbeladenen Zustand erreicht dieses Schiff einen Tiefgang von 15 Meter und hat Stellplätze für 13.300 Container.
Wilhelmshaven hat in seinen 150 Jahren Geschichte viel erlebt. Vielleicht liegt hier, in diesem hochmodernen Handelshafen, mit seinen Löschbrücken, Portalhubwagen und Fiederschiffen, ja seine Zukunft. Eine zivile, sichere, erfolgreiche Zukunft.
Als kleiner Junge vor vielen Jahren dachtest oft bei mir, du wirst so gerne hinausgefahren übers weite Meer. Doch das Schicksal wollte es nicht haben, schön ist auch an Land, darum liegst du in der Heimat an der. Darum liegst du in der Heimat, an der Boden kann. Schicksal Leben manchmal auch hart. Eines bricht oder läuft auf ein Riff, geh ab, bleib stets in Fahrt.
In Wilhelmshaven schaute sich Franz Lerchenmüller um. Aus der Sendung singt uns ein Shanty-Chor. Das ist ein Live-Mitschnitt aus unserer Sendung vom 7. Oktober auf Helgoland. Also genießen Sie zunächst das lange Pfingstwochenende mit allem, was dazugehört. Und dann segeln Sie schön durch die Woche. Andreas Stopp sagt Ahoi und Servus aus Köln.
Eines bricht oder läuft auf ein Riff, geh ab.